In meiner Predigt von heute Morgen möchte ich gerne als Thema anknüpfen, das Hans-Jörg bereits hier in den Predigten angefangen hat, das Thema Gebet. Und dazu möchten wir miteinander einen Blick werfen ins Gebetsbuch von der alttestamentlichen Gemeinde. In Psalmen. Und zwar habe ich dort einen Wallfahrtspsalm ausgesucht, der Psalm 123. Den Psalm könnte ich jetzt lesen, aber weil ihr so aktiv mitmacht, schlage ich vor, wir dürfen doch den miteinander beten. Also miteinander singen dürfen wir nicht, aber miteinander beten, das dürfen wir. Und sie haben nicht so einen langen Psalm. Wollen wir es probieren? Miteinander. Zu dir hebe ich meine Augen auf, der du im Himmel thronst. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig, denn reichlich sind wir mit Verachtung gesättigt, reichlich ist unsere Seele gesättigt mit Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hochmütigen. Amen. Psalmen kann man beten, aber nicht nur. Psalmen lehren uns auch, richtig zu beten. Aber wie können wir richtig beten? Wer betet unter uns richtig? Wie können wir richtig beten? Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich vor Gott gebührt. Das sagt nicht ein Durchschnittschrist, das sagt der Apostel Paulus. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Unser Psalm gibt uns dazu ein paar Koordinaten. Ich habe zuerst gedacht, ja, wie kann ich über das Thema predigen? Wie kann man richtig beten, wenn ich es ja nicht kann? Also, eigentlich ist es das falsche Thema. Aber ich halte mich an den Psalm und wenn wir mal schauen, was wir dort in dem Psalm, den wir gelesen haben oder gebetet haben, entdecken. Und ich denke, der gibt uns da so ein bisschen eine Richtung an. Ein paar Koordinaten, eine erste Aussage, wie man richtig beten kann. Man betet richtig in der Erkenntnis von Gott. Richtig beten kann letztlich nur der, der Gott kennt. Zu dir hebe ich meine Augen auf. Ich komme zu dir und schaue dich an. Mit dieser bekenntnishaften Formulierung weist der Beter vom Psalm 123 in betonter Weise auf seinen Gott hin, der einzigartig ist, konkurrenzlos. Zu dir und zu niemand anderem hebe ich meine Augen auf. Unser Beter kennt Gott persönlich. Er ist mit ihm auf Du. Er ist ihm näher. Er kennt also seinen Gott. Woher? Aus der Geschichte. Von seinem Volk Israel. Und er hat den einzigartigen, konkurrenzlosen Gott auch persönlich in seinem Leben erfahren. Er weiß also, an wen er sich wendet. Er kennt seinen Gott. Kennen wir den Gott, zu dem der Psalmbeter betet? Im Editorial vom Neuen Ideenmagazin macht der Chefredaktor, der Rolf Höhneisen, folgende Aussage. Er sagt: In Krisen stehen wir in der Gefahr, Gott falsch zu verstehen. Kennt ihr das? In Krisen stehen wir in der Gefahr, Gott falsch zu sehen. Es braucht einen zweiten Blick. Gott zu kennen, das ist nicht einfach das Gut, das wir ein für alle Mal im Sack haben. Wir kennen Gott nicht, wenn wir mal das Gefühl haben, wir kennen Gott. Eine Krise genügt und wir sehen Gott nicht mehr klar. Eine Krise genügt und wir verkennen ihn. Es braucht einen zweiten Blick. Es braucht einen dritten Blick. Es braucht einen vierten Blick. Und genau das macht der Beter auch hier im Psalm 123, indem er sich im Gebet sich zu Gott hinwendet und wieder auf ihn schaut. Der Gott, den er kennt, indem er den wieder anschaut, erkennt er wieder ganz neu. Und noch viel tiefer, wer und wie sein Gott ist, der du in dem Himmel thronst. Der Gott hat Kontrollen über alles. Nichts kann ihm aus seinen Händen gleiten. Auch wenn mein Leben verrückt spielt und mir Probleme über den Kopf wachsen, du Gott stehst drüber. Auch wenn mich Ängste und Sorgen lahmlegen, auch wenn ich nicht mehr zurechtkomme mit meinem Leben, du Gott thronst drüber. Auch wenn die Welt im Chaos versinkt, du Gott thronst drüber. Du hast Kontrolle. Dir läuft nichts aus dem Ruder. Sowohl in meinem eigenen Leben wie in dieser Welt. Gott ist in Kontrolle. Er thront drüber. Dass der Gott einzigartig wie konkurrenzlos ist, das wird vor allem auch deutlich im Leben von Jesus. Jesus ist das Bild von dem unsichtbaren Gott, den wir oft verkennen. Indem wir auf Jesus schauen, erkennen wir den Gott, der sich auf die Seite der Notleidenden und Verletzten gestellt hat. Der Gott, der sich auf die Seite der Machtlosen und Entrechteten gestellt hat, sowie auf die Seite der Versager und von den Sündern. Auf die Seite von denen, die es nicht mehr im Griff haben in ihrem Leben. Gott erkennen wir richtig, wenn wir im Gebet uns vor Augen führen, was Jesus am Kreuz für uns da hat. Wo er für uns sein Leben gelassen hat. Der stärkste Beweis, dass er uns lieb hat. Es gibt niemanden, der eine größere Liebe hat, als der, der sein Leben gibt für uns. Der Beweis, dass er für uns ist, das Kreuz. Der Beweis, dass er sich uns zugewendet hat, dass seine Arme offen sind, dass wir kommen können, dass er unseren Schaden will gut machen, dass er es gut meint mit uns, dass er ein Ziel hat mit uns. Der grösste Beweis. Das Kreuz, wo er uns sein Leben gibt. Das ist Gott. Dass Gott uns gnädig ist, das ist der Beweis. Wir dürfen zu dem Gott kommen, der seine Arme weit offen hat. Und er macht uns keine Vorwürfe. Er macht kein Donnerwetter. Das war mal bei mir so zu Hause, wenn ich ein Zeichen gemacht habe, dann bin ich vom Vater geflüchtet, weil ich auch gewusst, dann gibt es Schelte, dann gibt es Prügel. Früher hast du noch etwa eins bekommen. Heute dürfen wir das nicht mehr machen. Wenn wir zu Gott kommen, gibt es kein Donnerwetter. Er nimmt uns an, weil er uns liebt. Jesus sitzt auf dem Thron zur Rechten vom Vater, um sich für unsere Anliegen bei ihm stark zu machen.
Ich sage es nochmal, Jesus sitzt zur Rechten Gottes beim Vater, um sich für unsere Anliegen stark zu machen. Kennst du den Gott, den einzigartigen Gott? Es gibt nie einen anderen, der so ist. Konkurrenzlos. Kennst du den Gott persönlich? Richtig beten in der Erkenntnis von Gott. Wir kommen jetzt zu einem zweiten Gedanken aus dem Psalm. Richtig beten in der Gemeinschaft vom Glauben. In Vers 1 zu Vers 2 bis 4 wechselt der Beter vom Ich zum Wir. Das ist eine bemerkenswerte Feststellung. Richtig betet, wer nicht bei mir stehen bleibt, sondern zum Wir kommt. Richtig betet der, der mit seinen Anliegen sich in eine Glaubens- und Gebetsgemeinschaft eingebettet hat. Genau das hat Jesus ja auch gelehrt, Matthäus 18, 19, wo er sagt, ich versichere euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig werden, irgendeine Sache zu erbitten, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Also für die, die eigentlich nur für sich allein beten, unter uns, ist das jetzt vielleicht ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt auch noch zusammen beten sollten. Aber schaut, es ist das gemeinsame Gebet, auf das Jesus ein besonderes Versprechen gelegt hat. Das gemeinsame Gebet ist das Gebet, was Gott für uns vorgesehen hat. Aus Einzelnen, aber es muss vom Ich zum Wir kommen. Wo der Petrus und Johannes wieder aus dem Gefängnis entlassen worden sind, lesen wir in der Apostelgeschichte, sind sie mit der Auflage gebunden worden, darum hat man sie aus dem Gefängnis entlassen, nie mehr öffentlich von Jesus Christus zu reden. Den Namen noch nicht mal zu erwähnen. Sonst wird es ihnen ans Leben gehen. Was haben sie gemacht? Sicher, sie haben sich nicht so freuen über die Befreiung. Aber mit deren Auflage nie mehr von Jesus etwas zu sagen. Was haben sie gemacht? Sie haben die Gemeinschaft aufgesucht, gemeint und haben ihre Anliegen mitteilt. Und dann, was ist passiert? Sie aber, die Gemeinde, als sie es hörten, erhoben sie miteinander einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Ja, das ganze Universum mit allem, was da drin ist. Was war die Folge von dem gemeinsamen Gebet? Nachdem sie in dieser Weise gebeten hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das ist wie ein Tor aufgegangen. Da ist Gott drin gekommen in die Situation. Auslöser, das gemeinsame Gebet. Ich möchte dich an dem Punkt einfach mal so ein bisschen fragen, bettest du auch mit anderen zusammen? Natürlich kannst du nicht mit jedem, aber es gibt doch Menschen, die dir näher stehen, die auch an Gott glauben. Bettest du auch mit dem einen oder anderen? Darf ich jetzt mal der Verheirateten ein bisschen auf die Füße stehen? Der verheirateten Gläubigen, die mit einem gläubigen Partner zusammenleben. Sorry, wenn ich euch jetzt auf die Füße stehe, ich frage, betet ihr miteinander, zusammen, über die Anliegen, die euch bewegen. Kennst du die tiefe Last von deinem Partner? Und für die nicht verheiratet sind, betest du mit denen oder mit der Person, die dir näher steht? Jetzt kann man sagen, zu Corona-Zeiten darf man eh nicht so näher. Man kann auch am Telefon miteinander beten. Brauch das Telefon. Frag nach, hey, wie geht's dir? Ich lüte dir an, um einfach mal zu hören, wie es dir geht. Und damit wir zusammen miteinander vor Gott kommen können. Und dann wollen wir mal schauen, was passiert. Wenn wir unsere Anliegen miteinander teilen, uns verbinden lassen, dann beten wir richtig. Wenn wir in unserem Gebet vom Ich zum Wir kommen. Ich komme schon zu einem dritten Gedanken. Richtig beten im Spannungsfeld vom abgebrochenen Reich Gottes. Wenn wir nach dem richtigen Beten fragen, dann ist eine Frage ganz wichtig und auch entscheidend. Die Frage, warum beten wir denn? Warum beten wir? Es gibt viele Gründe. Ich nenne ein paar. Viele Menschen beten aus einem unguten Gewissen heraus. Weil sie sich ein bisschen schlecht fühlen. Um wieder das Gewissen ein bisschen zu beruhigen. Dann geht es dir ein bisschen gefühlsmäßig wieder ein bisschen besser. Aus einem schlechten Gewissen heraus. Andere beten einfach aus einem Pflichtgefühl heraus. Ein guter Christ, der betet. Und wenn du nicht betest, bist du kein guter Christ. Und wenn du ein ganz guter Christ willst sein, dann musst du viel beten. Und noch mehr als ein Durchschnitt. Pflicht. Man sollte ja. Und dann hört man so Predigten über das Gebet, wie heute Morgen. Ist ja selbstverständlich. Wenn du nachher nicht mehr betest, hast du es nicht verstanden. Das ist eine Pflicht. Viele beten aus der Pflicht. Man muss das machen. Man muss es machen. Man findet die Aufforderung, betet. Es gibt auch Leute, die beten, weil sie ganz einfach Probleme haben. Weil sie nicht haben. Man sagt, die Not lehrt beten. Wenn es ihnen gut geht, ist das Gebet gar kein Thema. Erst wenn es ihnen schlecht geht, fangen sie an zu rufen und beten und Hilfe. Und es gibt noch die beten, wenn gewisse Sachen in ihrem Leben nicht da sind. Aus einem Defizit raus. Herr, gib, Herr, mach, Herr, tu. Ich will noch mehr. Ich habe zu wenig. Mach, gib. Ich habe meine Zweifel, ob wir richtig beten, aus all diesen genannten Gründen. Nach unserem Psalm beten wir richtig im Spannungsfeld vom abgebrochenen Reich Gottes. Was heisst das? Ganz kurz, das Reich Gottes, die Herrschaft von Gott, ist in Jesus Christus abgebrochen in dieser Welt und sichtbar wurde im Leben von Menschen, die sich mit Jesus verbunden haben, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen, die sich von ihm führen lassen, die unter seiner Herrschaft stehen, die unter seiner guten Herrschaft. In ihrem Leben ist etwas passiert. Das ist Reich Gottes, Herrschaft Gottes, durchgebrochen. indem sie Frieden von Gott empfangen haben. Vergebung von ihren Sünden. Das Gewissen, das sie in ihnen anklagt. Ein neues Herz und die befreiende, lebensgestaltende Kraft vom Heiligen Geist. Ich bin sicher, dass viele unter uns das können bezeugen, dass in ihrem Leben Gottes Herrschaft Raum bekommen hat. Und da ist etwas passiert. Da hat sich Sachen verändert. Da gibt es ein Früher und da gibt es ein Jetzt. Da ist etwas passiert zum Positiven. Reich Gottes in Jesus kommt und wird sichtbar in unserem Leben, wenn wir uns Jesus hingeben. Zugleich ist Gottes Herrschaft, das Reich von Gott, auf dieser Welt noch nicht wirklich sichtbar, umfassend zur Vollendung gekommen. Schaut, wenn wir in die Welt hineinschauen, dann, wenn wir ganz ehrlich sind, da sehen wir herzlich wenig von Gottes Herrschaft. Da sehen wir etwas anderes. Wir sehen herzlich wenig, dass Gott auf dem Thron ist. In dem Spannungsfeld, dass das Reich von Gott abgebrochen ist, aber noch nicht vollendet ist, lebt der gläubige Christ in einem inneren Zerriss. Einerseits leidet er unter der Herrschaft von dieser Welt, die sich nicht nur um ihn herum bemerkbar macht, in einer unwahrscheinlich notvollen, himmelschreiende Begebenheiten oder nicht, wo da passiert. Gottes Reich, die Herrschaft um ihn herum, wo eigentlich nichts mit der Herrschaft von Gott zu tun hat, sondern die Herrschaft von dieser Welt. Und er leidet nicht nur, dass um ihn herum die Herrschaft von dieser Welt am Wüten ist, er leidet auch daran, dass die Herrschaft von dieser Welt auch in seinem eigenen Herz manchmal wütet. Dass es auch in seinem eigenen Herz manchmal Chaos ist. Dass auch in seinem eigenen Herz manchmal einfach das Böse zugeschlagen hat. Das Gute, was ich eigentlich möchte, mache ich nicht, sondern das Böse, das Unrecht, was ich nicht will, das mache ich. Die Welt auch im eigenen Herz. Da kannst du brüllen darüber. Ich bin nie so enttäuscht, wenn ich die Erfahrungen mache. Über mich selber. Das ist ein Leiden. Ich weiß nicht, wieso ich geht. Die Welt auch im eigenen Herz. Die Herrschaft von dieser Welt. Und man leidet, dass so wenig sichtbar ist von dieser durchschlagenden Macht und Kraft von Gott. Wo etwas vollendet kann sein. Vollkommen. Andererseits aber sehnt sich der gläubige Christ genau auf das, dass Gottes Reich, Gottes Herrschaft doch durchkommen kann. Dass die Herrschaft durchbrechen kann. Nicht nur im eigenen krankheitsanfälligen und sündbehafteten Leben, sondern dass die Herrschaft auch sichtbar wird in unserer elend kaputten Welt und Gesellschaft. Der Beter da von unserem Psalm 123 befindet sich genau wie dem Spannungsfeld. Sein Gebet ist veranlasst einerseits aus dem Leiden unter der Herrschaft vom Reich von der Welt. Denn reichlich sind wir mit Verachtung gesättigt. Eigentlich solltest du gesättigt sein von etwas Gutem. Der ist gesättigt mit etwas Schlechtem. Das ist krass. Reichlich ist unsere Seele gesättigt mit dem Spott der Sorglosen, mit Verachtung der Hochmütigen. Da hat also scheinbar Gott nicht die Herrschaft, die Oberhand, sondern Gottlosigkeit. Das Reich von dieser Welt, wo das Böse, das Unrecht, Gottlosigkeit regiert. Und man muss sich fragen, Gott, der du im Himmel bist, der du thronst, wo bist du? Was läuft da? Greifst du nicht ein? Siehst du es nicht? Der Ton ist in dem Gebet vorhanden. Herr, wir halten es nicht aus. Wir werden nicht mit Gutem, sondern mit dem Negativen gesättigt. Die Sorglosen, die Selbstsicheren, die Hochmütigen, das sind ja die Menschen, die sich selber zum Maß von allen Dingen gemacht haben. Die haben scheinbar alles im Griff und meistern ihr Leben. Die wissen darum aus dem Grund nicht, wieso dass sie müssten Gott haben. Gott gehört schlicht nicht in ihr Lebenskonzept. Im Gegenteil, sie sind dafür überzeugt, die Selbstsicheren, die Hochmütigen. Sie sind davon überzeugt und setzen sich dafür ein, dass der Glaube an Gott, wenn er öffentlich wird, dass er unterbunden wird, dass er zurückgedrängt wird. Der Glaube, den die Gläubigen möchten verbreiten, der wird bekämpft. Von den Sorglosen, von den Selbstsicheren, von den Hochmütigen. Die sorgen dafür, dass es nicht öffentlich wird. Sie drängen das ins Private. Glauben, wenn du glaubst, kannst du alles glauben, soll Privatsache sein. Bring das ja nicht in die Öffentlichkeit. Und sie bedienen sich der öffentlichen Medien, um die Gläubigen und ihre Glauben so richtig in den Dreck zu ziehen. Wie viel habe ich das erlebt, das schon persönlich? Wo du mit Unwahrheit konfrontiert wirst und wo du schlecht gemacht wirst. Gemeinden stehen nicht in einem guten Licht in den Medien. Sie stehen in einem falschen Licht. Damals in Israel, nach der Zeit des Exils, sind die Gläubigen von den Selbstsicheren, von den Hochmütigen massiv unter Druck gesetzt worden, mit Verachtung und mit Spott. Und sie haben das nicht mehr ertragen. Gesättigt, übersättigt. Wir müssen fragen, auch wenn wir das Gebet gebetet haben, leiden wir unter dieser Herrschaft, von dem Reich, von dieser Welt, unter dem Einfluss von der Sorglosen, von der Selbstsicheren, von der Hochmütigen. Leiden wir darunter, dass der Glaube an Gott in unserer zunehmend säkularisierten Gesellschaft immer mehr zurückgedrängt wird? Es wird immer enger. Leiden wir darunter, dass unsere Mitmenschen Gott gar nicht mehr vermissen? Kein Bedürfnis nach Gott haben? Und aus dem Grund überhaupt nicht nach Gott fragen? Das ist kein Thema. Sorry, von was redest du? Geht mich nicht an. Leiden wir darunter, dass auch die Gläubigen zunehmend untereinander zerstritten sind und in unserer Gesellschaft immer mehr an Einfluss verlieren, an Salzkraft und Licht. Wir als Christ schimpfen und futtern und gegen die reden und gegen die reden und gegen die schreiben. Aber ich frage mich, treibt uns die Not ins Gebet? Treibt uns die Not ins Gebet? Das Gebet von unserem Psalmbetter ist aber nicht nur aus dem Leiden von dieser Welt veranlasst, sondern zugleich auch veranlasst aus dem Hunger, aus der Sehnsucht nach dem Kommen vom Reich Gottes. Der Beter im Psalm 124 leidet, wie gesagt, an der Übersättigung. Er könnte mit dem Prophet Jesaja beten, Jesaja 63, wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest. Wir sind zu Leuten geworden, über die dein Name nie genannt wurde. Also, das war Gott kein Thema mehr. Das Leiden. Und jetzt macht er es auch weiter. Jetzt kommt der Hunger nach dem Reich von Gott. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflößen. Gott, mach den Himmel auf. Komm oben runter, greif durch. offenbar du dich in deiner Macht und Herrlichkeit. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Beten wir das täglich. Wenn uns das Leiden an dieser Welt von den Selbstsicheren und Hochmütigen und zugleich der Hunger nach dem Reich von Gott zum Beten veranlasst, dann beten wir richtig. Nicht im Leerlauf, sondern so, dass es bei Gott ankommt. Noch ein letzter Hinweis. Ich habe nicht 3 Punkte, ich habe 4 Punkte. Kann man sich auch merken. Richtig beten in der rechten Gesinnung. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Also mit dem Bild kommt zum Ausdruck, was die rechte Gesinnung ist, wenn wir beten. Rechte Gesinnung, wenn wir beten, ist ein Gebet, wo wir demütig beten. Schaut das Verhältnis von einem Knecht zum Herrn. Oder insbesondere das Verhältnis oder Beziehung von der Magd zu ihrer Herrin zeigt die totale Abhängigkeit und Rechtlosigkeit auf. Die Sklavin damals, die Magd, Sklavin, hat sich innerhalb der damaligen Haus- und Familiengemeinschaft auf der untersten sozialen Stufe befunden. Man hat sie gleichgezählt mit dem materiellen Besitz, also Tier. Kühe und Schafe und sämtliches Mobiliar und die Frau gehört auch noch dazu. Null Recht. Unterste Stufe. Ihr Lieben, in diesem Verhältnis stehen wir eigentlich vor Gott, wenn wir beten. Ohne, dass wir etwas hätten. Mit leeren Händen. Und sind ganz darauf angewiesen, dass er uns sein Wohlwollen und seine Gnade schenken tut. Sein Wohlwollen, wo wir uns nicht verdienen können. Ich komme nochmal auf die Aussage zurück von Paulus. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Wir sind Bettler. Aber der Satz geht weiter. Aber der Geist Gottes selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Da kommt die Hilfe in unsere Armut hinein. Wir beten richtig, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir richtig beten. Und wir beten richtig, wenn wir dabei vertrauen, dass Gottes Geist in uns und für uns betet. Richtig beten heisst, Gottes Geist, was für uns macht, in uns Raum geben. Richtig beten heisst, sich dem Geist öffnen, dass er wirken kann. Damit er beten kann. Und eben wirken. Das ist ein Akt der Demut, weil nicht wir es machen, sonst macht Gott. Das führt uns zum Vertrauen, Vertrauenswohl. Das braucht Vertrauen. Schau, das Einzige, was ein rechtloser Sklave kann tun kann, ich habe es gesagt, ist darauf vertrauen, dass Gott ihm in die Hände füllt. Er kann es nicht selber machen. Dass Gott ihm gnädig ist. Und wenn wir Jesus vor Augen haben, der am Kreuz uns sein Leben gegeben hat, dass wir darauf festheben, dass er uns sein Wohlwollen und seine Gnade und seine Zuwendung geschenkt hat und sie uns geben wird. Es ist nicht so, dass er jetzt einfach mal wartet und uns zappeln lässt. Nein, er hat es uns zugesagt. Ich warte ja gerade auf den Moment, wo du die Hände auftust, damit ich sie fühlen kann. Gott will seine Hand uns zum Guten bewegen. Er will uns segnen. Seine Hand will uns beschenken. Seine Hand will uns den Hunger stillen. Und noch ein letztes, ein kurzes. Es geht darum, die rechte Gesinnung begehrlich und beharrlich. Ein schönes Bild. Die Augen der Sklaven, die Augen der Magd wenden sich nicht mehr ab von dieser Hand. Die Augen sind fokussiert auf den Moment, wo Gott die Hand füllen tut. So sollen wir beten, begehrlich, fokussiert, beharrlich. Denn die Gnade kommt. Gnade ist uns zugesagt. Die Hilfe von Gott. Darauf liegt die Verheißung auf Erhörung. Was immer ihr im Gebet begehrt, glaubend, vertrauend, werdet ihr empfangen. Ein Versprechen von Jesus. Ich schließe mit dem Gebet der Jünger auf die Predigt, wie wir richtig betet. Herr, lehre uns beten. Amen.